Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Geschichte des Feminismus ist vor allem weiß und bürgerlich, sagt die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp und erzählt von ganz anderen Kämpferinnen für Freiheit und Gleichberechtigung. Unter allen Umständen frei heißt ihr Buch und gleich sprechen wir über den revolutionären Feminismus, für den Frauen wie Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman stehen. 4000 Verhaftungen gehen auf sein Konto, 15 Tonnen Bücher und 4 Millionen Bilder sind aufgrund seiner Ermittlungen vernichtet worden. Anthony Comstock, das war ein erbitterter Kämpfer gegen Laster- und Sittenverfall und nach ihm hat der amerikanische Kongress 1873 eine ganze Gesetzesreihe benannt, die Comstock Acts, und damit beginnt Antje Schrupp ihr Buch über die Geschichte des Feminismus. Ein erstaunlicher Einstieg ist Ihnen da gelungen, Frau Schrupp. Herzlich willkommen nach Frankfurt.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Ich habe mich gewundert, als ich mit dem Lesen begonnen habe, über diesen Anfang. Aber Sie zeigen dann ja ganz schnell, wie viel dieser Comstock mit unserer Zeit und auch mit der Frauenbewegung zu tun hat. Wie sind Sie da drauf gekommen?
Ja, ich habe mich ja schon länger mit Victoria Woodhull beschäftigt, der Feministin, die Comstock sozusagen herausgefordert und erfunden hat, sozusagen wegen ihrer Position zu freier Liebe und ihrer unkonventionellen Art, und seither begleitet mich Comstock sozusagen. Also es gibt Republikaner, die jetzt diese Comstock Acts reaktivieren möchten, weil damals wurde verboten, obszönes Material mit der Post zu verschicken und insbesondere eben auch Informationen rund um das Thema Abtreibung. Und manche Republikaner sehen eben in der Reaktivierung dieser Comstock Acts, die nie offiziell abgeschafft wurden, eine Möglichkeit zu unterbinden, dass liberale Staaten Abtreibungen weiter möglich machen, zum Beispiel indem Informationen oder Medikamente per Post verschickt werden. Das ist nach diesem alten Gesetz immer noch formal verboten.
Und Ihr Buch hat überhaupt ja, ganz viel, obwohl es ja um dieses goldene Zeitalter geht, von 1870 bis 1890, diese Zeit wird so genannt, merkt man sofort, das hat unheimlich viel mit uns zu tun. Sie erzählen vom Kampf dreier verschiedener Frauen, Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman. Und die erste, über die wir schon kurz gesprochen haben, kennt man vielleicht noch so ein bisschen. Sie war mal die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin in den USA. Die anderen sind gar nicht so bekannt. Warum haben Sie gerade die drei rausgegriffen?
Ich habe versucht, herauszufinden, was Feministinnen, die nicht sich auf das Wahlrecht fokussiert haben, in dieser Zeit gemacht haben. Und es ist ja in der Tat erstaunlich, wie viele der Themen damals heute immer noch aktuell sind. Ungebremster Kapitalismus zum Beispiel, Sexarbeit, Armut und Wirtschaftskrisen und wie man darauf reagiert. Und all diese Sachen sind in der feministischen Geschichtsschreibung mit der Fokussierung auf den Wahlrechtskampf so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich wollte zeigen, dass das, was wir heute intersektionalen Feminismus nennen, keine Erfindung des späten 20. Jahrhunderts ist, sondern eben schon immer ein Kennzeichen des Feminismus war, wenn man mal den Fokus über diese Wahlrechtsforderung hinaus erweitert.
Was ist denn das eigentlich? Das müssen Sie uns nochmal erklären, intersektionaler Feminismus.
Ja. Also Feminismus, der sich nicht nur beschäftigt mit der Besserstellung oder Gleichstellung von Frauen, sondern der mit einer feministischen Blick auf die Welt andere Themen auch bearbeitet, zum Beispiel Rassismus, Armut, Klassengegensätze, also diese verschiedenen Unterdrückungs- und Ungleichheitsstrukturen intersektional, also sich überkreuzend betrachtet und damit eben auch verschiedene Perspektiven in die feministische Bewegung einbringt und nicht nur die der bürgerlichen weißen Frauenrechtlerinnen.
Und dafür stehen diese drei ja mit ihrem Leben quasi eigentlich ein. Also diese Victoria Woodhull, die kommt ja aus ganz absurd chaotischen Familienverhältnissen. Tiefstes Prekariat, würde man da heute sagen, oder White Trash, wie das in den USA heißt. Und dann schafft sie es zum Beispiel als erste Brokerin an der Wall Street richtig Geld zu machen, obwohl Frauen das gar nicht dürfen. Was für ein verrücktes Leben.
Ja, in den USA damals aber gar nicht so außergewöhnlich. Das ist mir auch in der Beschäftigung erst klar geworden, wie viele Leute, die damals an der Börse mit Spekulationen reich geworden sind, eigentlich aus nicht den aristokratischen Verhältnissen kamen, sondern sich da irgendwo hin gemogelt haben, so wie Victoria Woodhull letztlich auch. Man muss schon sagen, dass in der Hinsicht die amerikanische Gesellschaft durchlässiger war. Sie war aber eben auch gnadenloser, was die Situation derer betrifft, die es nicht geschafft haben. Also Victoria Woodhull hat dann eben Cornelius Vanderbilt, einen der reichsten Männer damals, als Kunden für ihre spirituellen Dienstleistungen gewonnen und damit ist sie dann eben reich geworden.
Wir können jetzt gar nicht leider in diese Geschichten von allen dreien einsteigen. Also man muss das Buch unbedingt lesen, weil sie haben das auch so spannend wie Romane geschrieben, finde ich, diese drei Lebensgeschichten. Aber vielleicht können wir nochmal auf Lucy Parsons schauen, weil die ist ja in die Sklaverei hineingeboren und hat zunächst auf einer Plantage gelebt. Wie ist sie da rausgekommen?
Genau, sie ist 1851 geboren und 1863 wurde ja in den USA die Zwangsarbeit verboten, also die Sklaverei abgeschafft mit dem 13. Zusatzartikel. Und nach dem Bürgerkrieg war sie dann eben befreit, in Anführungszeichen, weil eben die Situation der schwarzen Bevölkerung dadurch nicht gut wurde durch die Abschaffung der Sklaverei, sondern dann neue Formen der Schikane und so weiter erfunden wurde. Und ja, sie hat diesen Gewaltmarsch von Virginia bis Texas in der Sklaverei noch gemacht als 12-Jährige, weil die Sklavenbesitzer dachten, in Texas wird die Sklaverei nie abgeschafft, wurde sie dann aber doch. Aber Lucy Parsons hat dann, nachdem eben Texas nach einer kurzen Phase der Freiheit wieder von rassistischen Demokraten regiert wurde, entschlossen, diese Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist nach Chicago gegangen und hat ihr Leben lang geleugnet, dass sie afrikanische Vorfahren hat. Sie hat sich sozusagen eine neue Identität erfunden.
Und sie hat einen weißen Mann geheiratet und das war damals relativ normal, habe ich bei Ihnen gelernt.
Ja, das war, ja genau, in den ersten Jahren der Zeit der Reconstruction, wird das genannt, gab es eine große Euphorie, eine große Aufbruchstimmung, dass der Rassismus jetzt überwunden werden könnte. Der hat sich dann als Fehler erwiesen, was dann uns auch zu der Wahlrechtsfrage nochmal führt, weil die Erfahrung, warum Lucy Parsons, sie wurde später eine sehr berühmte Anarchistin und war immer ganz gegen parlamentarische Beteiligung von Arbeiterinnen und auch von Frauen, weil sie sagte, das bringt überhaupt nichts. Wenn die Gesellschaft rassistisch bleibt, kann man Gesetze machen, so viel man will. Wenn da niemand ist, der die durchsetzt, dann nützen sie uns nichts. Das war das, was sie erfahren hatte in Texas in den Jahren nach dem Bürgerkrieg. Und was sie dann eben zu dieser Position des Anarchismus gebracht hat.
Und jetzt kommen wir doch noch auf die dritte. Emma Goldman war ja auch Anarchistin. Und da haben Sie so einen tollen Satz von ihr zitiert, wo sie sagt, eine Revolution, auf der man nicht tanzen kann, ist nicht meine. Das klingt eher nach Lebenslust und Spaß als nach oder auch Anarchie.
Ja, das ist so ein Spruch, der ihr zugesprochen wird, so in dem Wortlaut hat sie das nie gesagt. Aber ihr Leben steht natürlich dafür, weil sie eine war. Sie war ja auch keine weiße bürgerliche Frau, sondern sie war eine Immigrantin aus einer jüdisch-orthodoxen Familie, die als Jugendliche aus Litauen, damals russisches Zarenreich, in die USA eingewandert ist. Und sie hat auch, ähnlich wie Lucy Parsons, nicht viel Vertrauen in rechtliche, gesetzliche Befreiungsbewegungen gehabt. Und aber im Unterschied zu Lucy Parsons hat sie gesagt, der Arbeiterinnenkampf, der feministische Kampf muss nicht nur so streng kämpferisch sein, sondern er muss auch Spaß machen und er muss vor allen Dingen auch persönliche Lebensverhältnisse einbeziehen, also sexuelle Beziehungen, Familienformen, Liebe und so weiter. Da gab es dann auch einige Diskussionen zwischen ihr und Lucy Parsons, die genau an diesem Punkt nicht einig waren.
Also da überschneiden sich auch diese Lebensläufe mal partiell. Aber an sich sind diese drei Frauen, diese Pionierinnen, ja nicht besonders bekannt. Wie haben Sie da überhaupt ausreichend Material gefunden, um da so ein wirklich packendes Buch schreiben zu können? War das eine schwierige Recherchearbeit?
Teils, teils. Also mit Victoria Woodhull habe ich mich schon lange beschäftigt und da kenne ich alle Quellen.
Da haben Sie auch schon ein Buch geschrieben.
Da habe ich auch schon eine Biografie nur über sie geschrieben. Also da und sie ist auch relativ gut erforscht worden dann später, als Hillary Clinton als erste Präsidentschaftskandidatin einer erfolgversprechenden Partei kandidiert hat. Da ist Victoria Woodhull so zumindest in den USA wiederentdeckt worden. Und bei Emma Goldman kann man ja sagen, die ist auch durchaus bekannt, vielleicht jetzt nicht so breit, aber innerhalb der Linken oder der Arbeiterforschung, so ist sie schon sehr bekannt. Und sie hat vor allen Dingen auch ein sehr dickes Buch über ihr eigenes Leben geschrieben. Also sie hat sich selbst detailreich dokumentiert und ihre Texte sind auch gut editiert. Das Problem war eigentlich tatsächlich Lucy Parsons, über die es nicht viel gibt. Es ist erst vor wenigen Jahren eine erste Biografie geschrieben, die ihre Kindheits- und Jugendgeschichte überhaupt erforscht hat, wissenschaftlich anhand von Dokumenten in Texas, wo sie gelebt hat. Bis dahin war sie immer nur als die berühmte Anarchistin bekannt und die wenigen linken Autorinnen, sage ich mal, die über sie geschrieben haben, haben diese Geschichte von ihrer mexikanisch-indigenen Herkunft geglaubt. Warum auch nicht, ne? Aber sie haben das nicht erforscht und man weiß über sie sehr wenig und auch ihre Texte sind nicht editiert. Also das war meine Hauptforschungsarbeit, über Lucy Parsons was rauszufinden.
Jetzt, wenn man das liest, wie gesagt, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es zieht einen so richtig rein. Und gleichzeitig merkt man auch, das ist schon ganz schön weit weg. Also es ist einfach ein ganz anderes Zeitalter. Was können wir denn trotzdem für die heutige Gleichberechtigung und das, wo wir jetzt stehen, von diesen drei Frauen mitnehmen?
Also das Wichtigste würde ich sagen, dass man nochmal neu nachdenken muss darüber, was bedeutet eigentlich Demokratie. Eigentlich sind wir heute als Gesellschaft insgesamt schon Erbinnen der bürgerlichen Frauenrechtsbewegung, die auf dem Standpunkt steht, wenn wir alle gleiche Rechte haben, dann ist eigentlich die Sache gelaufen, dann können wir ja wählen, wen wir wollen und alles, was dann passiert, haben wir dann selber zu verantworten, das ist Demokratie. Dem haben alle drei vehement widersprochen und eben gezeigt, dass es bei Demokratie nicht auf ein formales Recht allein ankommt, sondern daran, ob Leute wirklich sich beteiligen können, ob das von ihrer Herkunft, von ihren Möglichkeiten Einfluss zu nehmen überhaupt stimmt. Und ich glaube, da braucht unsere Demokratie durchaus nochmal ein Update heute, ja, um zu gucken, sind wir denn wirklich demokratisch in einem Sinn, der nicht nur formal ist. Und da inspiriert das natürlich sehr, was die drei Frauen da gemacht haben. Und da sind ihre Geschichten gar nicht so weit weg von dem, was wir heute erleben, weil Armut oder ungerechte Strukturen oder Benachteiligung aufgrund von Herkunft, das haben wir ja alles heute auch noch.
Antje Schrupp, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und das Buch von Antje Schrupp ist unter dem Titel Unter allen Umständen frei erschienen, Revolutionärer Feminismus bei Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman. Erschienen ist es beim Ulrike Helmer Verlag für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Christian Baron und ein Buch meines Lebens ist Ausweitung der Kampfzone von Michelle Welbeck. Am Tag nach dem bestandenen Abitur, da stand ich mit meiner Tante in einer Buchhandlung und ich durfte mir aussuchen, was auch immer ich wollte. Und so schritt ich die Reihe moderner Literatur ab, das weiß ich noch genau, ich habe bei A begonnen und suchte mit dem Finger in der Luft nach dem K, weil die hatten sicher was von Stephen King, dachte ich, und dessen Horrorgeschichten, die liebte ich. Bei G, da sah ich beinahe den kompletten Grass, der bei meiner ältesten Tante auch in ihrem großen Haus thronte und damit war das wahrscheinlich eher nichts für so einen 19-Jährigen, dachte ich. Also weiter Richtung K und dann blieb ich beim H hängen. Welbeck. Und der Titel, der klang wirklich gut. Ausweitung der Kampfzone. Auf dem Cover sah ich Figuren in so Neonlichtkonturen, die gerade Sex hatten. Das war natürlich unbedingt was für einen 19-Jährigen und zu Hause, da verschlang ich dann auch zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich ein Buch. Um Himmels Willen habe ich gedacht, das weiß ich noch sehr genau, dieser Typ mit diesem unaussprechlichen Namen, der schreibt über mich. Und während der Lektüre, da habe ich mir mit Bleistift die vielen frauenfeindlichen Passagen markiert, weil ich dachte, wie kann ein Mensch nur sowas schreiben? Und selbstverständlich fehlten mir alle Vergleichsmaßstäbe damals, aber ich habe sofort gespürt, dass ich es hier mit Horrorliteratur vom Feinsten zu tun hatte. Diese brutal sachliche Sprache, dieser illusionslose Blick und diese pure Hoffnungslosigkeit der Hauptfigur. Und später in einem großen gesellschaftskritischen Rundumschlag, da bezeichnet der Erzähler die Sexualität als ein System sozialer Hierarchie. Und er entwirft so eine Analogie zum Wirtschaftsliberalismus. Und die hat mich damals absolut umgehauen. Er sagt, manche haben täglich Geschlechtsverkehr, andere 5-mal im Leben, andere nie. Manche treiben es mit 100 Frauen, andere mit keiner. Und das nennt man dann Marktgesetz. Und er überträgt das aufs Wirtschaftssystem. Und sagt, in einem Wirtschaftssystem, in dem Entlassungen verboten sind, findet jeder seinen Platz. Das ist ja absolut ungeheuerlich, allein diese Analogie zu ziehen. Und wenn Sie sowas einem spätpubertären Jungen geben, der in einer patriarchal geprägten Gesellschaft aufwächst, in meinem Fall dann halt auch noch mit einem früh verschwundenen Vater und in Armut aufgewachsen ist. Ich war auf der Suche nach meiner Identität und da gab es wahrscheinlich genau zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich werde so ein typischer Mann-Mann, wie in so einem Hemingway-Roman, vielleicht auch einer dieser Incels, von denen heute so viel die Rede ist, oder man will das innerlich abwehren, diese Perspektive. Und bei mir trat glücklicherweise der zweite Fall ein. Im Nachhinein betrachtet hätte mir wahrscheinlich keine bessere Lektüre zustoßen können als diese. Denn später habe ich mich sehr weit links politisiert. Ich habe auch das Gefühl, zumindest im wirtschaftlichen Sinne, mich weiter nach links immer noch zu politisieren. Und ja, eine, wenn nicht wahrscheinlich die zentrale Ursache, ist meine erste Lektüre dieses tollen Horrorromans.
Sagt der Schriftsteller und Journalist Christian Baron. Es war ein Buch seines Lebens, war Michel Houellebecqs Roman Ausweitung der Kampfzone. Das hat aus dem Französischen übersetzt Leopold Federmeier und erschienen ist das Buch beim Wagenbach Verlag als Taschenbuch. Und Christian Baron war am Montag bei uns in der Lesart zu Gast mit seinem eigenen neuen Roman, der heißt Drei Schwestern. Und das Gespräch mit ihm finden Sie auf unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Schwierige und komplizierte Gefühle mit literarischen Mitteln zu erforschen, das ist eine der Spezialitäten von Annie Ernaux. Die französische Literaturnobelpreisträgerin nimmt in oft recht kurzen Texten sehr große Emotionen wie unter die Lupe. Diesmal die Eifersucht, um die geht's jetzt in dem neu auf Deutsch erschienenen Text Die Besessenheit. Maike Fessmann hat dieses schmale Bändchen für uns gelesen. Wovon ist die Autorin oder die Erzählerin denn so besessen?
Ja, es geht tatsächlich um die Eifersucht und die Eifersucht gehört ja zu diesen Gefühlen, die überhaupt nicht schön sind, sehr hässlich sind, an denen man leidet und an denen man eben nicht nur an anderen Personen leidet, sondern eben auch an sich selbst. Denn wer will schon eifersüchtig sein? Und wer will schon eifersüchtig sein, wenn er mit den Ideen der 68er sozialisiert ist? Also freie Liebe, Eifersucht heißt, man ist besitzergreifend. Man merkt also, wenn man Eifersucht empfindet und in einer Situation ist wie Annie Ernaux, dass man sich auf eine Art und Weise gebärdet, wie man sich selbst überhaupt nicht leiden kann. Und dadurch ist es ein doppeltes Leiden. Andererseits, dieses starke Leiden an der Eifersucht ist eben auch mit Intensität verbunden und das beschreibt sie auch, dass Alltagsdinge ganz in den Hintergrund treten, Weltpolitik dreht in den Hintergrund, wenn man so richtige persönliche Katastrophengefühle hat.
Aber heißt das, da passiert eigentlich gar nicht wirklich was in diesem Text und sie schaut sich eher dieses Gefühl wie in so einer Laborsituation an oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist schon auch eine Laborsituation, aber es gibt auch Handlungen, die zwar nicht chronologisch erzählt ist, eher in so einzelnen Tableaus. Das Buch spielt im Sommer 2000, ist ganz genau lokalisiert in Paris. Und die Erzählerin, die man, glaube ich, mit der Autorin identifizieren darf in diesem Fall, erfährt von ihrem Ex-Geliebten am Telefon, dass er seine kleine Wohnung aufgibt und mit einer anderen Frau zusammenzieht. Und sie merkt plötzlich, sie hat ihn selbst verlassen vor ein paar Monaten nach 6-jähriger Beziehung und plötzlich wird sie rasend eifersüchtig. Sie schreibt dann irgendwann, ich wollte ihn zurück. Und dieses hässliche Gefühl, sich zu fragen, wie kann das sein? Ich habe diesen Mann doch freigegeben und jetzt führe ich mich so auf. Dieses Gefühl beschreibt sie und das heißt dann, sie versucht rauszubekommen, wer die Frau ist und er gibt so einzelne Details. Sie ist 47, also auch älter als er, er ist Anfang 30, sie ist geschieden, hat eine 16-jährige Tochter, ist Geschichtsprofessorin und sie wohnt eben in diesem vornehmen 7. Arrondissement, in dem auch der Eiffelturm steht. Und die Autorin selbst sieht von ihrer westlichen Banlieue nachts zum Beispiel dann die Beleuchtung des Eiffelturms wie so ein Fingerzeig dorthin. Und was sie sehr gut beschreibt, ist, dass man sonderbarerweise, so nennt sie es, die ganze Stadt oder sogar die ganze Welt mit einem Menschen besetzt, den man womöglich gar nicht kennt. Also die ganze Welt wird bevölkert mit dieser Person, auf die sie plötzlich so rasend eifersüchtig ist.
Also sie schaut da wieder sehr genau hin, auch auf Sachen, die einem eigentlich eher peinlich sind oder für die man sich sonst ja auch mal schämt, eben wie sowas. Ist das so ein typischer Annie Ernaux-Text?
Also das ist durchaus typisch und man kann ihre Methode auch sehr schön beobachten in diesem Fall, dass es einerseits dieser Sommer 2000 ist, aber wie so oft schreibt sie auch unter den Text, wann sie ihn geschrieben hat, nämlich 2021 in jeweils 2 Monaten. Und beschreibt auch, dass sie eigentlich ihre vergangenen Gefühle und Empfindungen und auch Handlungen nochmal anschaut. Also tatsächlich wie ein Objekt unterm Labor und die eigentlich nur wieder erweckt, um ein Material draus zu bekommen, ein Destillat draus zu bekommen und dann die Sache nochmal ganz kühl anzuschauen. Also eine eigentlich intime Sache so aufzubereiten, dass jemand anderes auch was mit anfangen kann. Und das ist eben auch das Schöne an ihr. Es ist ja in jedermann Gefühl Eifersucht und es wird auch in Ratgebern und sonst breit bearbeitet und so konventionell bearbeitet, dass es eigentlich noch eine zusätzliche Demütigung ist, wenn man so ein Gefühl empfindet. Und sie macht so eine ganz sensible Intellektualisierung, dass es eben nicht ganz so banal wirkt, dieses Gefühl. Und trotzdem ist eigentlich die ganze Lebenserfahrung ist noch drin. Man merkt, dass da eine Frau schreibt, die sich damit auskennt. Und die aber gleichzeitig eine literarische Methode hat, das darzustellen. Also sie hat einfach, es ist einfach ein toller Einfall. Im Original heißt das Buch L'Occupation, also Besetzung, Besatzung. Und da klingt im Französischen immer die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg mit dabei. Und damit hat sie eigentlich das, was ein Innenweltphänomen ist, also dieses hässliche Gefühl, dass man damit allein ist, mit diesem Blöden, dass diese Frau dann überall ist und die eigene Innenwelt besiedelt, nach außen verlagert. Und das ist tatsächlich ein toller poetischer Trick, eine tolle poetische Strategie, was jemand anders eben nicht so kann wie Annie Arnaud.
Und sie braucht dafür offenbar nicht so viel Worte oder Raum, denn der Text hat ja nur 66 Seiten, also ist sehr, sehr verdichtet und vertieft.
Ja, das ist wunderbar. Es ist ganz kurz, aber es ist eben fast wie ein Gedicht, aber natürlich in einer anderen Form, ein Destillat. Also man kann das wirklich aufsuchen und sich die Vorstellungen entfalten und hat, glaube ich, in so einer Situation damit eine ganz gute Unterstützung, nicht allein zu sein, aber sich auch nicht selber banalisieren zu müssen in diesem Gefühl.
Maike Fässmann über die Besessenheit von Annie Arnaud, aus dem Französischen übersetzt hat diesen Text Sonja Fink und erschienen ist er in der Bibliothek Suhrkamp. 66 Seiten hat er und kostet 20 Euro. Dass wir fremdsprachige Bücher verstehen und genießen können, das verdanken wir der Arbeit von Übersetzern. Aber dafür, dass die eine so wichtige Arbeit machen, erfahren sie viel zu wenig Beachtung. Und deshalb ist es gut, dass hin und wieder mal ein Preis wie ein Spotlight auf diese Künstler fällt. Gerade ist es der Strahlener Übersetzerpreis. Der ist mit 25.000 Euro dotiert und damit einer der höchst dotierten Auszeichnungen. Und seit gestern Nachmittag wissen wir, in diesem Jahr bekommt Claudia Sinnig diesen Preis. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Herzlichen Glückwunsch erstmal, Frau Sinnig.
Dankeschön.
Sie bekommen ja diesen Preis für einen Roman aus Litauen. Vilnius Poker heißt der. Das ist ein 700-seitiges Werk über die sowjetische Besatzung der litauischen Hauptstadt. Ist das auch für Sie ein besonderes Buch unter all den Büchern, die Sie schon übersetzt haben?
Ja, es ist ein besonderes Buch. Es ist für mich das Therapiebuch gewesen, geradezu zum Ukraine-Krieg und ist eigentlich aus meiner Sicht fast das beste Buch im Ostblock überhaupt über die Zeit nach 1945. Also so in dieser Kraft und in dieser Ausführlichkeit und dieser Prallheit ist es einfach wirklich fantastisch.
Sie sagen das beste Buch, aber es ist auch ein experimentelles Buch. Also es hat wohl viele verschiedene Erzählperspektiven. Was waren denn die besonderen Herausforderungen für Sie beim Übersetzen?
Ich glaube, die zwei wichtigsten Herausforderungen waren, dass es, also abgesehen auch von den unglaublichen Höhen, auch die Tiefen dieser Zeiten schildert und dadurch einfach sehr, sehr belastend auch ist, psychologisch einfach belastend. Mir sind oft beim Übersetzen die Tränen gelaufen, wirklich. Und das andere ist, sind diese Russizismen, also diese sowjetrussischen Jargons, die dann noch verbrämt oder verballhornt in diesen Dialogen vorkommen. Das waren so die zwei wichtigsten Dinge vielleicht.
In Litauen ist das Buch ja schon 1990 zum ersten Mal erschienen und dann mit einer gigantischen Auflage von 50.000 Exemplaren. Was glauben Sie, warum dieser Roman dort so erfolgreich ist?
Ich glaube, es ist tatsächlich das Buch, was einfach das Gefühl vermittelt, genau dieses ist das, was einmal gesagt werden musste über diese verhängnisvolle Zeit nach 1945. Also mit allen Höhen und allen Tiefen, also mit Misstrauen und Angst und Verzweiflung und Folter, aber eben auch mit Liebe und Nähe und Träumen und dem gesamten Mangel und gleichzeitig eben der Art, wie die Menschen mit diesem Mangel umgegangen sind. Dazu kommt, es ist auch ein Buch über die gehobene Mittelschicht in einer der wohlhabendsten sowjetischen Provinzen, Litauen. Das spielt in einer zentralen Bibliothek. Und die Mitarbeiter dieser Bibliothek, wie sie also mit dieser Sowjetzeit und ihren praktischen Gegebenheiten umgehen, also auch mit der Zensur, dass man nicht alles lesen darf, mit der Reisefreiheit, die nicht vorhanden ist und gleichzeitig, dass man in dieser Bibliothek aufeinander hockt und eigentlich eher zuständig ist, Bücher unzugänglich zu halten, als sie zugänglich zu machen.
Sie selbst haben ja Litauisch in Leipzig studiert. Sie waren auch Mitarbeiterinnen im ersten frei gewählten Parlament in Litauen und haben später beim Kulturradio des russischen Dienstes der BBC mitgearbeitet. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie heute eine preisgekrönte Übersetzerin sind?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es geht darum, dass es mir so vorkommt, als würden wirklich gute Übersetzungen, auch gut gewählte Übersetzungen aus dem Litauischen, den Litauern selbst und ihrer Erfahrung und ihrer Originalsprache, also der Art, wie sie sich artikulieren, am allerbesten Gehör verschaffen bei uns und dann eben auch weiter westlich. Das heißt, sie tatsächlich selbst mit ihren Erfahrungen und ihren Erlebnissen und auch ihren Weisheiten zu Wort kommen zu lassen, scheint mir das Gebotene. Und ich glaube, das ist für uns alle eine Bereicherung zu erfahren, wie es gewesen ist, aber auch, dass sie uns sehr viel mitzuteilen haben, wie man damit umgehen kann. Besser auch nicht umgehen sollte.
Das heißt, Sie empfehlen uns, diesen Roman zu lesen, auch wenn wir jetzt nicht viel Vorwissen mitbringen über Litauen.
Unbedingt. Also mir scheint, wenn man ein einziges Buch lesen möchte über die Erfahrung der Osteuropäer insgesamt, inklusive sogar der Menschen in der ehemaligen DDR seit 1945, dann ist es dieses Buch. Also ich habe sehr oft beim Übersetzen auch das Gefühl gehabt, endlich hat es einmal einer gesagt. Dieses musste endlich einmal in dieser Deutlichkeit und in dieser Ausführlichkeit und Eindrücklichkeit gesagt werden. Und das fand ich so unglaublich befriedigend bei der Arbeit.
Also eine ganz starke Empfehlung von Claudia Sinnig. Vielen Dank, Frau Sinnig, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und für Ihre Übersetzungsarbeit. Dankeschön.
Gerne.
Und der Strahlener Übersetzerpreis, mit dem Claudia Sinnig in diesem Jahr ausgezeichnet wird, wird am 27. Oktober in Düsseldorf verliehen. Und der Roman, den sie übersetzt hat, ist unter dem Titel Vilnius Poker beim Fischer Verlag erschienen. Er hat 688 Seiten und kostet 32 Euro. Eine Buchhandlung mit Geschichte, das ist Wassermann in Hamburg-Blankenese, im Revolutionsjahr 1848 in Templin gegründet und fast 100 Jahre später dann in Blankenese wieder eröffnet und dort bis heute ein fester Bestandteil des Kulturlebens. Florian Wernicke von der Buchhandlung Wassermann. Bei Ihnen, da gibt es bald am 5. September die Herbstlese Blankenese, da sind Sie auch dick dabei. Was ist das überhaupt?
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Herbstlese Blankenese ist unser großes Festival, was wir in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstalten. Im vergangenen Jahr mit 20 Veranstaltungen in 14 Tagen. In diesem Jahr haben wir gedacht, wir kürzen einfach den Zeitraum auf 10 Tage und verdoppeln die Anzahl der Veranstaltungen oder sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben fast 50 Veranstaltungen, unter anderem mit Stefan Mau, mit Joachim Gauck, Helga Schubert, Lizzie Doron und vielen, vielen anderen. Da ist sicher für jede und jeden was dabei. Unsere Idee dahinter ist, wirklich eine Veranstaltung zu machen, die komprimiert wie ein richtiges Rockfestival ist, möchte ich mal sagen, wo man sich auch ein bisschen drum reißen muss, auf welche Veranstaltung möchte ich denn gehen. Und mal abgesehen von der ganzen Publikumswirksamkeit, macht es uns einfach auch richtig Spaß. Und es ist für uns eine total tolle Erfahrung, einfach auch mit den Menschen, von denen wir sonst Bücher lesen, persönlich in Kontakt zu kommen.
Und Sie haben überhaupt viele Lesungen. Ich gucke immer natürlich vorher mal auf der Website von so einer Buchhandlung wie Ihrer. Und da habe ich gesehen, dass ein Buch, was Sie auf die Liste für uns gesetzt haben, da haben Sie jetzt auch im September eine Lesung. Wollen wir damit anfangen mit Bodo Ramelow und Ilko Sascha Kowalczyk?
Genau, können wir gerne machen. Genau genommen sind es sogar zwei, aber ich fange gerne mit Ilko Sascha Kowalczyk und Bodo Ramelow an. Entschuldigung, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es mich auch persönlich was angeht. Ich komme auch aus Sachsen-Anhalt, also aus dem Osten. Und das Buch ist auch eine Geschichte, die quasi mit der Geschichte meiner Elterngeneration und auch irgendwie meiner Transformationserfahrung zusammenhängt. Das Besondere daran, für die, die Ilko Sascha Kowalczuk vielleicht nicht kennen, den bezeichnet man gern auch mal so als Punk der Geschichte, also oder unter den Historikern. Ein, finde ich, sehr unkonventionell schreibender und interessanter Autor, der mit seinem Buch Freiheitsschock im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Bodo Ramelow als ehemaliger Ministerpräsident des Landes Thüringen, ursprünglich aus der BRD 1990 nach Thüringen gekommen, ebenfalls ein ganz bodenständig demokratischer und auch, ich sag mal, transformationserfahrener, in diesem Fall Autor oder Gesprächspartner. Denn das Buch, über das wir sprechen, Die neue Mauer, ist ein Dialog zwischen beiden. Genau eben über das Thema der Wendezeit, natürlich passend jetzt auch 35 Jahre Wiedervereinigung. Das ist ja auch einer der Schwerpunkte unseres Festivals. Worum geht es? Ja, es geht um eigentlich die Frage darum, warum haben wir so einen großen merklichen Unterschied in der Bereitschaft, sich für demokratisches oder demokratische Prozesse einzusetzen? Warum gibt es auch große Enttäuschung und vielleicht auch eine gewisse Politikverdrossenheit? Ilko Sascha Kowalczuk würde eher von antidemokratischen Bestrebungen auch sprechen, in Teilen Ostdeutschlands. Nun, die beiden stellen eigentlich in diesem Buch fest, dass es vor allen Dingen ein, zwei, drei zentrale Aspekte im Rahmen der Wiedervereinigung gegeben hat, zum Beispiel die Währungsunion, die eben zu diesen Enttäuschungen auch beigetragen haben. Jetzt ist das aber, um wieder auch Mut zu machen, nicht nur ein Buch, das große Versäumnisse und das Schlechte der Wiedervereinigung hervorhebt, im Gegenteil. Es ist auch ein Buch, was erstmal wieder Zugänglichkeit schafft. Denn so schreibt es Ilko Sascha Kowalczuk auch, Ostdeutschland ist auch ein interessanter, ein irgendwie disruptiver, schneller, auch radikaler Teil unseres Landes. Und das hat sich auch immer wieder gezeigt, dass sich das auch in politisches Potenzial ummünzen lässt, das auch für das Demokratische zugänglich ist.
Also ein politisches Buch, ein Plädoyer für die Demokratie. Und da um Politik, finde ich, geht es auch in einem Roman, den Sie auch auf die Liste gesetzt haben, von Raffaela Edelbauer, die österreichische Schriftstellerin, ist auch morgen hier bei uns in der Lesart zu Gast. Die echtere Wirklichkeit heißt ihr Roman.
Absolut.
Ganz schön komplexes Buch, finde ich.
Das kann man wohl sagen, aber über Raffaela Edelbauer kann man nicht genug sagen. Das ist eine so tolle Autorin und ich halte mich gewöhnlich immer zurück mit so pädagogischen Hinweisen à la, das muss man mal gelesen haben. Ich tue es jetzt trotzdem, Raffaela Edelbauer sollte man wirklich mal gelesen haben. Das ist ihr vierter Roman, wieder ein fulminantes Wortspektakel. Also allein schon, wenn man Freude an Literatur, an ausgewählten Sätzen, an wirklich toller Recherche hat, dann lohnt sich Raffaela Edelbauer immer. Die echtere Wirklichkeit, wie Sie gesagt haben, ist ein zutiefst politisches Buch. Es geht um eine philosophische Terrororganisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die letztgültige Wahrheit instand zu setzen und zu sagen, wenn wir uns nur noch als Gesellschaft mit Verschwörungsmythen, alternativen Fakten und Ähnlichem beschäftigen, dann sind wir heillos verloren. Und wenn das politisches Personal nicht auf die Reihe bekommt und wenn das die Zivilgesellschaft nicht schafft, dann müssen wir das als terroristische Organisation zur Not mit Gewalt umsetzen. Sie merken, da liegt natürlich auch ein Bruch drin. Ja.
Ist auch immer ein bisschen Ironie mit dabei bei Raffaela Edelbauer, sonst wäre sie keine Österreicherin. Und Sie haben noch einen Roman auf Ihrer Liste von der israelischen Schriftstellerin Ayelet Gundar Gosen, Ungebetene Gäste, auch gerade erschienen. Ist das auch ein politisches Buch? Was meinen Sie?
Das kann man wohl sagen. Ayelet Gundar Gosen wird am 14.09. ja auch bei uns auf der Herbstlese auftreten. Ayelet Gundar Gosen ist in ihren Romanen eigentlich immer dafür bekannt, dass sie entlang der gesellschaftspolitischen Bruchlinien schreibt, dass sie auch immer nah am Ressentiment schreibt. Wenn Sie alle ihre Vorgängerbücher exemplarisch sich eins raussuchen, werden Sie diesen Tenor immer wieder treffen. In Ungebetene Gäste geht es um einen Unfall, es wird ein arabischer Arbeiter auf einem Balkon, da fällt ein Hammer hinunter und dieser Hammer erschlägt einen vorbeigehenden jüdischen Mann. Es gibt einen Beobachter dieser Szene oder eine Beobachterin, die schweigt. Und von dort aus setzt sich ein ziemlich rasantes Schauspiel in Gang, das natürlich unmittelbar verbunden ist mit den gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir auch in der Bezugsgesellschaft von Ayelet Gunder Goshen, also in Israel, vorfinden. Das Besondere an diesem Buch und auch an der Autorin ist, dass sie ist Psychologin, das muss man dazu sagen, ihre Figuren wahnsinnig gut und tief ausleuchtet. Also die verzichtet auf ein großes Kabinett von Protagonistinnen und Protagonisten zugunsten eben einer sehr dezidierten und sehr klaren Ausleuchtung ihrer Motive und zwischenmenschlichen Grundbedingungen.
Also die dritte Empfehlung von Florian Wernicke, Ayelet Gunder Goshen, Ungebetene Gäste, gerade bei Kain und Aber erschienen. Ich habe auch noch nicht dazu gesagt, Raffaela Edelbauers, Die echtere Wirklichkeit, ist bei Klett-Cotta erschienen. Und wie gesagt, morgen ist Raffaela Edelbauer bei uns zu Gast. Und Ilko Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow, Die neue Mauer, ist bei CH Beck erschienen. Florian Wernicke von der Buchhandlung Wassermann in Hamburg-Blankenese. Dankeschön für diese Empfehlungen. Alles Gute Ihnen.
Ich danke auch Ihnen.